reg dich nicht so auf, das ist schlecht fürs Herz. Das heißt es oft, aber können sich unsere Gefühle wirklich auf unsere Gesundheit auswirken? Das wollen wir uns heute anschauen hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Seid ihr eher so der Typ Mensch, der schnell hochfährt und sich vielleicht regelmäßig aufregt? Oder schaut ihr eher gelassen und positiv aufs Leben und was euch so im Alltag begegnet? Je nachdem, wie ihr diese Frage beantwortet, könnte das auch euren Arzt oder eure Ärztin interessieren. Denn Studien legen nahe, dass unsere Emotionen und Gefühle sich sehr stark auf unsere Gesundheit auswirken können. Wer sich zum Beispiel regelmäßig ärgert oder Angst und Sorgen verspürt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Aber wie kommt das? Und was genau läuft da im Körper ab? Und geht's vielleicht auch umgekehrt? Also schützen beispielsweise Optimismus und Zufriedenheit dann unser Herz? Wie eng sind Gehirn und Herz also wirklich verbunden? Das wollen wir heute besprechen, und zwar mit Anna von Hopfgarten. Die leitet die Redaktion Life Sciences bei Spektrum der Wissenschaft, und dort haben sich die Kolleginnen und Kollegen gerade mit dieser Hirn-Herz-Achse, so wollen wir es mal nennen, beschäftigt. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, der Start eurer Geschichte, das sind die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York. Was hat das denn damit zu tun?
Also unser Autor Frank Lürweg hat für seinen Artikel eine Studie gefunden, die sich damit beschäftigt, wie sich die Anschläge vom 11. September auf die Herzgesundheit ausgewirkt haben. Die Anschläge, die haben ja ein unglaubliches Leid gebracht und mehrere tausend Todesopfer gefordert. Aber selbst bei den Menschen in New York und Umgebung, die gar nicht unmittelbar davon betroffen waren, also die jetzt gar nicht direkt körperlich dadurch beeinträchtigt waren, auf die haben sich auch die Anschläge trotzdem gesundheitlich ausgewirkt. Und zwar hat eine Gruppe von Wissenschaftlern die Daten von sogenannten Defibrillatoren ausgewertet. Das sind so ganz kleine Geräte, die sind so etwa so groß wie eine Streichholzschachtel, und die sind unter dem Schlüsselbein implantiert bei Menschen, die sehr starke Herzrhythmusstörungen haben. Und diese Defibrillatoren, die erkennen über Sensoren, wenn das Herz aus dem Takt gerät, und die können Impulse abgeben, um das wieder zu stabilisieren. Und bei der Auswertung der Daten ist den Forschern aufgefallen, dass das Herz in den 4 Wochen nach den Anschlägen besonders oft aus dem Takt geraten war. Also das heißt, die Defibrillatoren mussten in der Zeit mehr als doppelt so oft einschreiten wie in dem Monat davor. Und das lag wohl auch nicht an der besonders belasteten Luft durch die Schadstoffe, den Rauch und so weiter, sondern das scheint tatsächlich, scheinen die Emotionen ausgelöst zu haben, weil in Florida zum Beispiel, das ist ja recht weit entfernt von New York, gab es eine ähnliche Studie zur gleichen Zeit, die zu dem ganz gleichen Ergebnis kam. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass sich dieser enorme Stress auf die Herzgesundheit ausgewirkt hat. Und dabei müssen es noch nicht mal lebensbedrohliche Ereignisse sein, die aufs Herz schlagen können. Ein schönes Beispiel ist die Fußball-WM 2014 in Brasilien. Da ist wohl in Deutschland das Risiko, mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus zu kommen, um etwa 5% gestiegen. Obwohl natürlich die WM für die deutsche Mannschaft ja sogar sehr gut ausgegangen ist. Aber allein dieser Stress durch diese Spiele ist aufs Herz geschlagen.
Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich schon extrem spannend, wie sich das auswirken kann. Und trotzdem würde man ja normalerweise sagen, so die Faktoren, die man beachten sollte, wenn man jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus dem Weg gehen will, das ist, ne, Ernährung ist ein Faktor, Rauchen natürlich, irgendwie Sport machen, Cardio und so weiter. Inwiefern müssen wir denn jetzt unser Gefühlsleben dazu rechnen?
Ja, es scheint tatsächlich zumindest einen zusätzlichen Einfluss zu haben, und das ist vielen gar nicht bewusst. Eigentlich ist es auch nicht wirklich verwunderlich, weil ja Gefühle einen bestimmten Zweck haben. Also sie sorgen dafür, dass wir auf bestimmte Situationen angemessen reagieren. Ein schönes Beispiel, das auch immer wieder angebracht wird, ist der Säbelzahntiger. Wenn uns ein angriffslustiger Tiger gegenübersteht, dann stellt unser Körper sofort alle Funktionen auf Kampf oder Flucht um. Und dazu gehört eben auch das Herz. Das heißt, das Herz reagiert sofort auf solche Emotionen. Und zwar, ich meine, heutzutage begegnet man eher selten solchen gefährlichen Tieren, aber diese Körpersysteme, die sind eben erhalten geblieben. Also die Ängste, die dazu gehören, die spüren wir ja immer noch. Und entsprechende Körperreaktionen, die sind uralt, die geschehen immer noch. Also wenn wir uns ärgern oder Angst haben, dann passiert noch exakt das Gleiche mit dem Körper.
Und was genau läuft denn da jetzt eigentlich im Körper oder auch im Kopf ab?
Ja, also das Herz-Kreislauf-System, das besteht ja eben aus dem Herz und den ganzen Gefäßen, das wird vor allem durch das sogenannte vegetative Nervensystem gesteuert. Das nennt man auch autonomes Nervensystem, weil das autonom agiert. Also man kann es nicht wirklich bewusst steuern, sondern das passiert alles unbewusst. Und das autonome Nervensystem, das besteht aus zwei sehr starken Gegenspielern. Das eine ist der Parasympathikus oder das parasympathische Nervensystem. Das ist vor allem aktiv, wenn wir ganz ruhig sind und emotional ausgeglichen. Dazu gehört der Hauptnerv, das ist der Vagusnerv, haben vielleicht auch schon einige gehört. Der ist sehr weit verästelt und führt in diverse Organe rein und steuert eben reguliert die Aktivität der Organe, auch das Verdauungssystem zum Beispiel. Und über Botenstoffe dämpft der Parasympathikus die Herzaktivität. Das heißt, er sorgt für einen ruhigen, gleichmäßigen Herzschlag. Und der Gegenspieler, das ist der Sympathikus, der wird aktiv, wenn wir uns aufregen oder gestresst sind oder auch Angst haben. Und wenn wir jetzt ganz plötzlich in Wut verfallen oder in Panik geraten, wenn der Tiger vor uns steht, dann fährt erstmal der Vagusnerv seine Aktivität herunter und dadurch schlägt das Herz dann erstmal schon mal schneller. Und kurze Zeit später kommt dann der Sympathikus ins Spiel und durch seine Aktivität wird dann die Pumpfrequenz des Herzens nochmal gesteigert. Und das kann eben dazu führen, dass Herzrhythmusstörungen entstehen bei manchen Personen, die da ohnehin auch anfällig für sind. Und das ist genau das, was eben diese Defibrillatoren in dieser Studie nach den Terroranschlägen gemessen haben. Und diese Botenstoffe, die der Sympathikus ausschüttet, die sorgen zusätzlich noch dafür, dass sich die Blutgefäße unter der Haut verengen. Das hat ursprünglich den Sinn wohl, nimmt man an, dass bei Verletzungen, also wenn der Tiger wirklich zubeißt, der Blutverlust nicht so hoch ist. Wenn die Gefäße eng sind, ist nicht so viel Blut in der Körperoberfläche und dann verblutet man nicht so schnell. Aber durch dieses Zusammenziehen steigt der Blutdruck. Also wenn die Blutgefäße enger werden, wird im Gesamtsystem eben der Druck höher. Das heißt, man hat dann in der Folge einen höheren Blutdruck, was, wie wir ja alle wissen, auf Dauer nicht besonders gut ist.
Aber dass sich jemand jetzt so aufregt und sich dann, keine Ahnung, ans Herz fasst und umkippt, das ist ja, ich kenne das so aus Filmen, ja, das ist fast so ein Klischee. Aber wenn ich mir jetzt so anhöre, was du erzählst, dann heißt das schon, dass jetzt so sehr negative, intensive Emotionen, wie jetzt besonders großer Ärger zum Beispiel, dann auch wirklich sehr gefährliche Konsequenzen haben können.
Ja, genau. Also man darf das natürlich jetzt nicht allzu wörtlich nehmen. Es fällt natürlich nicht jeder gleich tot um, wer sich ärgert. Aber es gibt tatsächlich solche Fälle, also in Einzelfällen kann das durchaus passieren, dass jemand tatsächlich durch sehr starken Stress sterben kann. Also da gibt es auch Studien zu. Ist eine Studie von 2014 zum Beispiel, da wurde festgestellt, dass wenn wir uns ärgern, dass in den 2 Stunden danach das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, signifikant steigt. Und die Erklärung dazu ist halt diejenige, dass durch diesen Blutdruckanstieg die sogenannte Plaques, also Einlagerungen in den Arterienwänden, einreißen können. Und dann können sich an diesen Stellen Blutgerinnse bilden, die dann die Gefäße verstopfen. Und je nachdem, an welcher Stelle das passiert, im Herz zum Beispiel, dann kann das einen Herzinfarkt nach sich ziehen. Oder es können auch Bestandteile davon weggeschwemmt werden und dann in feinere Gefäße gelangen, zum Beispiel im Gehirn, wo sie dann einen Schlaganfall auslösen. Ein ähnliches Phänomen, was man auch immer mal wieder liest, ist das sogenannte Broken Heart Syndrome oder Takotsubo-Syndrom nennt man das auch. Das ist dann auch so ein Fall, dass jemand durch sehr, sehr starken Stress, durch ein Trauma, durch eine traumatische Situation plötzlich so Herzinfarkt-Symptome erleidet und zum Teil sogar auch stirbt. Und das liegt wohl daran, dass sich da die linke Herzkammer sehr stark ausdehnt, ganz plötzlich, und es dann zu so einem Kreislaufzusammenbruch kommen kann. Das sind alles sehr seltene Fälle. Was sicherlich deutlich häufiger ist, ist eben der Fall, dass wenn jemand regelmäßig auf 180 ist und sich ständig über alles Mögliche ärgert, dass der eben diese klassischen Symptome hat, die so einen Bluthochdruck auslösen kann. Also es gibt da auch eine schwedische Untersuchung dazu, die zu dem Ergebnis kam, dass wenn man sich mindestens einmal in der Woche sehr stark ärgert, dass man dann ein Viertel erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat.
Und Anna, sag mal, geht dir das auch so? Ich denke jetzt gerade so drüber nach, wie oft ich mich so aufrege oder so auch im Arbeitskontext und so. Geht dir das gerade auch so, dass du das so ein bisschen mitzählst und denkst, oh, ist vielleicht eigentlich zu oft?
Ja, total. Also als ich diesen Artikel betreut habe, da habe ich mir auch richtig Mühe gegeben, mich nicht ständig aufzuregen. Ja, das fällt schwer, weil gerade wenn man dann anfängt mitzuzählen, ne, diese Zahlen, die muss man jetzt auch nicht zu wörtlich nehmen, ne, einmal die Woche ärgern. Ärger ist ja natürlich auch unterschiedlich, ne? Manche ärgern sich extrem, manche ärgern sich mal kurz und dann ist das Ganze wieder vorbei. Aber klar, ich habe da jetzt auch mehr drauf geachtet, seitdem ich mich damit beschäftigt habe.
Ja, also mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich, seit ich in Vorbereitung dann diesen Artikel gelesen habe, schon auch, und das fällt mir dann mehr auf, ne, wenn man denkt, wenn man sich kurz also hochfährt oder so oder sich über irgendwas ärgert, dann da atmet doch mal durch, ist doch alles nicht so schlimm. Anna, welche Rolle spielt denn das emotionale Erleben jetzt für die Herzgesundheit?
Ja, also Emotionen, Gefühle, die entstehen ja im Gehirn und ganz besonders in dem Zusammenhang, eine ganz besondere Rolle spielt ein Hirnareal, das nennt sich Amygdala. Das sind so zwei kirschkerngroße Strukturen, also die gibt es doppelt im Gehirn, in der Tiefe des Gehirns hinter der Schläfe. Und die sind beteiligt, wenn wir uns ärgern, wenn wir Angst haben, also für solche Art von Emotionen. Und es gibt eine recht berühmte Langzeitstudie aus den USA, wo Forscher Hirnscanner-Daten, also die Hirnaktivität von Versuchspersonen ausgewertet haben, von ganz vielen, mehreren hundert, ich glaube 300 waren das. Und ein Teil von diesen Versuchspersonen hat dann in den 3,5 Jahren nach Studienstart eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt, erstmal zufällig. Und dann wurde mal untersucht, was eigentlich die Amygdala, wie aktiv die Amygdala bei den Probanden war. Und dann hat man festgestellt, dass genau die Probanden, die diese Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt haben, eine besonders starke Amygdala-Aktivität vorher aufgewiesen haben. Das heißt, die haben möglicherweise besonders intensive Emotionen erlebt, könnte man annehmen. Zumindest hat diese Hirnaktivierung darauf hingewiesen. Und es gibt noch andere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Aktivierung dieser Amygdala das Immunsystem aktiviert und Entzündungsreaktionen verstärkt. Und solche Entzündungsreaktionen wiederum, die können dazu führen, dass sich in den Blutgefäßen solche Plaques bilden. Das ist ein ganz komplizierter Prozess, der mit Cholesterin zusammenhängt und so weiter. Aber da spielen Entzündungsreaktionen und Entzündungsbotenstoffe eine große Rolle. Also könnte man daraus schließen, das ist natürlich jetzt auch wieder nicht exakt bewiesen, aber es gibt Hinweise darauf, dass wer sich halt ständig aufregt, dass diese Person einerseits ein größeres Risiko haben, diese Plaques überhaupt zu bilden in den Blutgefäßen, aber auch dadurch, dass dann ihr Blutdruck so stark ansteigt, sich diese Plaques auch eher, dass die auch eher Probleme machen, eben dieses Phänomen, was ich gerade erzählt habe mit den Blutgerinnseln.
Okay, jetzt haben wir viel über die Wirkung negativer Emotionen gesprochen und das scheint ja mittlerweile auch ganz gut belegt zu sein, dass sie sich negativ auf die Gesundheit auswirken können. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich würde gerne auch mal wissen, wie sieht es denn umgekehrt aus? Also können uns, ich nenne es mal im weitesten Sinne, positive Gefühle dann auch gesundheitlich helfen?
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Es gibt diverse Untersuchungen, die zeigen, dass eine positive Lebenseinstellung, also eine hohe Zufriedenheit, Optimismus, dann das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, dass all das das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem gewissen Maße senkt. Also wenn jetzt jemand schwer übergewichtig ist, raucht, sich kaum bewegt und womöglich auch noch genetisch vorbelastet ist, dem hilft wahrscheinlich auch keine positive Lebenseinstellung. Wie immer ist es halt, wie immer in der Medizin, geht es hier halt um statistische Effekte. Und auf große Menschenmengen bezogen ist eben das Risiko für solche Erkrankungen etwas niedriger, wenn man optimistisch durchs Leben geht, als wenn man sich ständig ärgert.
Und woran liegt das?
Ja, also das Naheliegendste, was ich auch sofort gedacht habe, ist natürlich, dass Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, sich einfach auch gesünder verhalten. Das wäre jetzt natürlich die einfachste Erklärung, dass die seltener rauchen, selten weniger Alkohol trinken, sich ausgewogener ernähren und so weiter. Aber anscheinend bei diesen Studien wurden diese Einflüsse herausgerechnet. Also auch solche Dinge wie körperliche Faktoren, Blutdruck, Cholesterinspiegel, Körpergewicht und solche Dinge. Und auch wenn man all das herausnimmt, bleibt wohl das Ergebnis, dass wer zufriedener ist, statistisch gesehen wohl ein gesünderes Herz-Kreislauf-System hat. Warum das so ist, ist allerdings noch nicht ganz sicher. Also es gibt da auch verschiedene Ansätze. Es gibt Studien an Mäusen zum Beispiel, die gezeigt haben, dass das Belohnungssystem im Gehirn dabei eine Rolle spielen könnte. Also wenn man bei Mäusen das Belohnungssystem oder Nervenzellen des Belohnungssystems stimuliert, dann erholen sich die Tiere besser von einem Herzinfarkt. Und das hat wohl mit Substanzen zu tun, die in der Leber gebildet werden und die dabei helfen, Gewebeschäden zu reparieren. Das heißt, das Herz regeneriert sich danach besser. Ob das auch bei Menschen so funktioniert, das weiß man noch gar nicht.
Ja, aber total spannend natürlich auch, sich das weiter anzuschauen. Deshalb wäre meine letzte Frage tatsächlich auch, wie man all dieses Wissen vielleicht denn auch medizinisch schon nutzt oder in Zukunft nutzen könnte.
Ja, es gibt bestimmte psychologische Behandlungsansätze, zum Beispiel für Herzinfarktpatienten, die man schon probiert, die an manchen Kliniken auch schon angewendet werden, aber noch im sehr kleinen Rahmen. Mit denen versucht man, Ängste und Stress abzubauen und hat damit offenbar auch schon erste Erfolge erzielen können. Also wenn man solche Programme anwendet bei Patienten, die zum Beispiel eine Herzoperation bekommen, eine Bypass-Operation oder so, dann ist das Risiko, daran zu versterben danach, an den Folgen, wohl etwas niedriger, laut ersten Studien. Das sind natürlich alles noch relativ kleine Studien. Es gibt auch eine Studie, da haben Psychologen mit Bypass-Patienten, also Patienten, die vor einer Bypass-Operation, einer großen Herzoperation standen, die haben mit diesen Patienten vorher Gespräche geführt, in denen sie die Patienten dazu ermutigt haben, Erwartungen zu formulieren an die Zeit nach der OP. Also die Probanden oder die Patienten sollten detaillierte Pläne schmieden, was sie denn alles Schönes danach machen können, was sie erwarten für die Zeit, irgendwelche Hobbys und so weiter. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die auch ein Gesprächsangebot erhalten hat, aber da ging es eben nicht um Verbesserungen in der Zukunft, sondern eher um allgemeinere Themen. Und tatsächlich hat sich dann in dieser Gruppe, die sich mit den Plänen beschäftigt hat, haben sich positive Effekte gezeigt. Also die waren später, also nach der Operation, deutlich weniger durch die Krankheit beeinträchtigt, die hatten weniger Entzündungswerte im Blut und so weiter. Also das sind so Programme, mit denen man zum Teil jetzt schon arbeitet. Aber es kann auch natürlich jeder im gewissen Maße auch an sich selbst arbeiten. Das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe. Also das fängt schon im Kleinen an, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn man jetzt permanent durch irgendwelche Katastrophenmeldungen scrollt oder so, dann gibt man ja auch sich selbst immer wieder den Anlass, sich aufzuregen und so weiter. Und da sollte man vielleicht auch ein bisschen drauf achten, dass man das nicht permanent macht, sondern dass man sich auch mal auf Dinge fokussiert, die man selbst in der Hand hat, die man kontrollieren kann. Dass man sagt, dass man sich zum Beispiel politisch oder sozial oder für den Umweltschutz engagiert. Das sind alles Dinge, die man dann selbst kontrollieren kann, dass man sich eben nicht so den Situationen einfach nur so ausgeliefert fühlt. Und ein anderer Punkt, was auch immer empfohlen wird, ist, dass man die Dinge eher akzeptiert. Also Sachen, die man eh nicht ändern kann sowieso, oder Sachen, die schon geschehen sind. Ja, wenn man, es ist irgendein Missgeschick passiert, da kann man sich halt ewig drüber aufregen, aber man kann auch einfach sagen, gut, das war jetzt so, ich kann es nicht ändern, ich höre jetzt mal auf, mich zu ärgern, die nicht so wichtig sind. Der Nachbar parkt vor der Hofeinfahrt, das ist zwar doof und dreist, aber ne, der Ärger lohnt sich dann ja irgendwie doch nicht. Auch, dass man die eigenen negativen Emotionen vielleicht gar nicht so hochhängt. Ne? Weil oft ärgert man sich ja auch darüber, dass man sich ärgert. Und dann kann man auch einfach mal sagen, gut, das ist jetzt ärgerlich, ich habe mich geärgert, aber ich gebe dem Ganzen nicht so viel Gewicht. Und wenn man das tut, dann reagiert der Körper eben auch nicht so stark darauf und dann hat man möglicherweise auch nicht ganz so viele negative Effekte.
Ja, ein schöner Appell zum Schluss. Man hat es natürlich nicht immer so ganz in der Hand, komplett, wie dolle man sich über irgendwas aufregt oder wann man sich aufregt oder vielleicht auch, wie zufrieden man so insgesamt ist, aber man kann das ja ein bisschen im Hinterkopf vielleicht behalten.
Ja, genau.
Das Wissen darum. Total spannendes Thema und nochmal nachlesen könnt ihr das online auf spektrum.de und in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Und liebe Anna, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne, danke dir auch.
Und dann habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Ihr könnt den Spektrum-Podcast live erleben. Wir nehmen nämlich teil am Beats and Bones Podcast Festival. Da gibt es Wissenschaft auf die Ohren. Und das ist ein Live-Event am Freitag, den 19. September 2025 ab 19 Uhr. Und jetzt kommt's, im Museum für Naturkunde in Berlin findet das statt. Da gibt's dann drei Bühnen im Museum und die Mainstage, da sind wir dann auch zu finden, ist im berühmten Sauriersaal. Also Podcast hören unter diesem großen Dinosaurier-Skelett. Wir sind da auf der Bühne. Ihr könnt das Festival mit einem Museumsbesuch verbinden. Und mit dabei sind noch ganz viele andere Podcasts, zum Beispiel Kettenreaktion, der Geo-Podcast von Sabine und Dirk Steffens. Dann auch der Geschichtspodcast, was bisher geschah, der Hörsaal-Podcast von Deutschlandfunk Nova und RRR Wissen mit Ralf Kaspers. Und noch ganz, ganz viele andere Podcasts sind da eben mit und wir auch. Und wir stellen euch auch einen brandneuen Wissenschaftspodcast von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM vor. Also neben uns wird es da noch einen neuen geben. Das ganze Programm, die Tickets im freien Verkauf und andere Infos findet ihr unter aufdieohren.de und unter unseren Hörerinnen und Hörern verlosen wir 5x2 Tickets. Die Namen werden dann quasi auf die Gästeliste gesetzt. Wenn ihr darauf Lust habt, uns live zu sehen, dann schreibt uns einfach an verlosung@detektor.fm und wir informieren euch bis zum 7. September dann per Mail, ob ihr die Tickets gewonnen habt. Den Link zur Veranstaltung packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. So, das war's von uns für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Eine neue Folge gibt's dann wie immer kommenden Freitag. Seid gern dann auch wieder dabei oder abonniert den Podcast gleich, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.